Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Bis vor wenigen Wochen noch war es ja nicht selten üblich, dass man vom Papst sprach als dem amtierenden Papst. Denn bis vor kurzem gab es ja eben den amtierenden und den emeritierten. Seit dem Tod von Benedikt XVI. Hat sich aber noch ein bisschen mehr geändert als die Bezeichnung. Während Franziskus auf seiner Reise in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan vor hunderttausenden Gläubigen Messen feiert, steckt seit Wochen innerhalb des Vatikans offenbar der Druck von konservativer Seite. Gibt es mehr oder weniger auch verhüllte verbale Angriffe. Und eines der zentralen Ziele dieser Angriffe, das ist die Weltsynode, die Papst Franziskus einberufen hat. Und der Papst selbst, der hat diese Angriffe vor kurzem so bezeichnet, als Ausschlag, der ein bisschen stört. Diesen Ausschlag sehen wir uns in dieser Sendung genauer an und wir versuchen uns an einer vorsichtigen Diagnose. Derzeit befindet sich der Papst, wie gesagt, auf seiner Reise in die Demokratische Republik Kongo und er wird heute weiterreisen in den Südsudan. Eine Reise, mit der er einer Linie treu bleibt, die er schon zum Antritt skizziert hat, nämlich an die Ränder der Welt zu reisen. Wofür er bis heute durchaus Popularität genießt. Auch wenn sich inzwischen nicht wenige von ihm auch enttäuscht zeigen. Nicht zuletzt hier in Deutschland. Dort kommt ja die Kritik vor allem von denjenigen, die den synodalen Weg vorantreiben, also den innerdeutschen Reformdialog. Und denen der Papst immer mal wieder deutlich gemacht hat, dass er für die Reformen, über die da diskutiert wird, eigentlich keine Zukunft sieht. Und dann kommt der Druck, wenn man so will, auch von der anderen Seite, von den konservativen Kräften, die wiederum die vom Papst initiierte Weltsynode rundweg ablehnen. Und wenn da jetzt die Rede ist vom Ausschlag, der ein bisschen stört, dann betreiben wir jetzt im Folgenden Anamnese. Und zwar mit Lukas Wiegelmann, Kirchenexperte bei der Zeitung Die Welt. Er hat zuvor aus dem Vatikan berichtet für die Herder-Korrespondenz und jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Wiegelmann.
Guten Morgen, Herr Schulz.
Herr Wiegelmann, schauen wir uns doch erstmal diese Metapher an. Ausschlag, der nur ein bisschen stört, das ist ja auch ein bisschen frech. Also Kritik als Ausschlag, als Krankheitssymptom zu bezeichnen, im gleichen Atemzug ist auch ein bisschen klein zu reden, nach dem Motto, stört, zum Arzt muss ich jetzt aber auch nicht deswegen. Wie bewerten Sie das?
Also zunächst einmal kann man froh und dankbar sein, dass der Papst sich eine Fähigkeit doch in jetzt fast 10 Jahren Pontifikat erhalten hat, nämlich dass er abseits der gestanzten Formulierungen und der Routinen formulieren kann und dass ihm immer mal wieder eine grelle Sache in den Sinn kommt, die er dann auch vollkommen unbekümmert ausplaudert. Das ist ja tatsächlich inmitten der ritualisierten Sprache des Vatikans eigentlich ein Lichtblick und gleichzeitig bleibt es eben auch hängen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er sich aus dem Bildfeld der Medizin bedient. Ganz berühmt war ja mal seine Formulierung von den 15 Krankheiten, die die Kurie befallen hätten. Und ganz berühmt unter diesen 15 Krankheiten wiederum war der spirituelle Alzheimer. Also das macht er gerne und er provoziert damit auch gerne. Ob er mit der Metapher jetzt eher abwiegeln oder eher aufbauschen wollte, also Ausschlag ist einerseits irgendwie nicht so schlimm, andererseits natürlich auch sehr hartnäckig, man kann die Metapher so und so drehen, das weiß ich gar nicht, ich glaube man muss da die Exegese nicht zu weit treiben, ob er es damit eben größer oder kleiner machen wollte. Klar ist, es nervt ihn die Kritik und er kriegt sie mit, es kommt direkt bei ihm an und er wehrt sich, er beißt zurück.
Da ist ja jetzt viel die Rede von Konflikten zwischen Reformern und Konservativen. Vor allem, dass eben diese Konflikte, ich habe das so ähnlich gerade auch selbst formuliert, dass diese Konflikte offenbar jetzt aufbrechen. Aber eigentlich habe ich mich gefragt, warum sollen diese Konflikte bis eben zum Tod von Benedikt XVI. Tatsächlich unter dem Deckel geblieben sein und warum soll es jetzt keine Zurückhaltung mehr geben? Wie erklären Sie das?
Ich kann das gar nicht feststellen, dass das jetzt irgendwie mehr würde. Natürlich ist die Nachrichtenlage so, dass man jetzt etwas genauer auf den Vatikan schaut, einfach weil eben Benedikt jetzt gestorben ist und da sind manche Wortmeldungen eben jetzt nochmal besonders unter Beobachtung. Aber es gab seit Beginn dieses Pontifikats immer wieder auch Querschüsse. Es gab ein ganz umstrittenes Buch, Il Papa Dittatore zum Beispiel, der Diktaturpapst oder Diktatorenpapst, ein ursprünglich anonymes Buch, wo also ganz harsche Kritik am Regierungsstil von Jorge Mario Bergoglio Franziskus geübt wurde. Es gab immer wieder Debatten und kritische Wortmeldungen, etwa von Kardinal Gerd Müller, dem deutschen früheren Präfekt der Glaubenskongregation. Es ist nicht so, dass das jetzt was völlig Ungeheuerliches und Neues wäre. Und es würde mir auch gar nicht einleuchten, solange Benedikt XVI. Noch gelebt hat, hat man eigentlich sich dessen Alterssitz immer so vorgestellt wie eine Pilgerstätte für konservative Kräfte, die, wenn sie in Rom waren, dann auch immer dorthin geeilt sind und sich an ihm und an seinem Beispiel aufgerichtet haben und um seiner Willen auch ihren Kurs da weiter vorangetrieben haben. Warum jetzt der Tod von Benedikt seinerseits wieder der Bewegung Auftrieb geben soll, das leuchtet mir nicht ein. Es gibt die ganze Zeit Flügelkämpfe in der Kirche und es gibt sie sicherlich in diesem Pontifikat mehr als noch früher, weil Papst Franziskus eben die Leute dazu anstachelt, sagen wir mal, auch ihre Kritik zu formulieren und sich ihre eigenen Gedanken zu machen.
Was motiviert denn zum Beispiel jemanden wie Georg Genswein, also den Privatsekretär des verstorbenen Papstes, was motiviert den, mit einem Buch querzuschießen, was dann auch so einen, ich sag mal, polemischen Titel wie trägt wie Nichts als die Wahrheit? Sind es tatsächlich inhaltliche Differenzen, verletzte Eitelkeiten? Wie erklären Sie es?
Also ich glaube, ein Enthüllungsbuch oder ein Wahrheitsbuch zu veröffentlichen, speist sich immer aus verschiedensten Motivationen, von sicherlich auch persönlichem Ehrgeiz oder dem Wunsch, selber gehört zu werden, bis hin aber auch, um das Ringen um die Wahrheit irgendwie weiter zu forcieren. Ich glaube schon, dass Erzbischof Genswein den Eindruck hat, dass sein großer Mentor, Papst Benedikt XVI., in der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt worden ist und dass er deswegen immer den Eindruck hatte, ich muss dem mal etwas dagegen halten. Aber was jetzt die Zwischentöne gegenüber Papst Franziskus betrifft, das ist sicherlich auch persönliche Verletztheit und das Gefühl, zurückgesetzt worden zu sein, weil Erzbischof Genswein eben ja unter Franziskus seinen Job verloren hat.
Jetzt kommt der Druck, wie gesagt, ja von beiden Seiten. Die einen kritisieren sozusagen den Reformeifer, die anderen sprechen ihm den Reformwillen ab. Sitzt er tatsächlich zwischen allen Stühlen oder ist das tatsächlich unsere, ich sag mal, sehr deutsche Perspektive, weil wir ja hier eben den synodalen Weg haben, also der ja als so eine Art paralleler Reformdialog in Deutschland existiert?
Das ist wirklich eine ganz reizvolle Frage und die wird auch, glaube ich, bis zum Ende des Pontifikats immer weiter gestellt werden. Alle sind sich einig, der Papst will Disruption und der Papst will Dezentralisierung und der Papst will, dass eben alle Kräfte in der Kirche mehr sich äußern und regen können. Aber wenn man dann eine große Aufregung geschaffen hat und überall also die Fronten dann aufbrechen, auf welche Seite würde er sich denn dann im Zweifelsfall schlagen? Dann wird immer beschrieben, dass er als Jesuit eben sehr lange sich selbst bedeckt hält und eben sehr lange nicht zu erkennen gibt, auf welcher Seite er steht. Aber ich glaube schon, unter dem Strich, die wenigen Entscheidungen, die er dann wirklich getroffen hat, deuten in die Richtung, dass er eher auf der Seite der Bewahrer steht. Denn es ist an konkreten Reformen, an konkreten Neuerungen in diesem Pontifikat praktisch nichts zu verzeichnen, außer einer Kurienreform, die sehr, sehr zurückhaltend ausgefallen ist und wirklich nur für Liebhaber neue Akzente gebracht hat. Aber ansonsten ist in den vielen Streitfragen, die wir auch in Deutschland so heiß diskutieren, nichts geschehen. Und wenn es zum Schwur kam, hat Papst Franziskus immer auf der Bremse gestanden.
Dann lassen Sie uns über sozusagen das andere sprechen, die Weltsynode. Von außen kann man das ja auch manchmal schnell durcheinander bringen, Weltsynode. Auf der anderen Seite eben der synodale Weg in Deutschland. Aber die Weltsynode ist eben der Prozess, den der Papst selbst initiiert hat, mit dem Ziel, eine synodale Kirche, was ja eine dehnbare Zielsetzung ist. Warum ist diese Weltsynode so sehr unter Beschuss? Es gibt ja das Zitat von George Pell, also dem kürzlich verstorbenen Kardinal, der hat das bezeichnet in einem postum veröffentlichten Schreiben als toxischen Albtraum. Warum diese aggressiven Beißreflexe, wenn es um die Weltsynode geht?
Ich glaube, das sind einfach politische Spiele gewesen, sind es auch noch, die Weltsynode mal besonders grell und gefährlich zu malen und mal als absolut belanglos zu malen, je nachdem, auf welcher Seite der Kirche man steht und was man sich davon erhofft. Die Konservativen haben natürlich die große Sorge, dass bei diesem Ereignis erneut große Reformthemen in die internationale Debatte eingespeist werden. Eine alte konservative Erzählung ist ja, dass zum Beispiel der Zölibat oder mehr Einfluss für Frauen in der Kirche nur in einigen westlichen Ländern ein Thema sei und deswegen ist es denen nicht recht, dass man das auf internationaler großer Bühne diskutiert. Aber ich kann tatsächlich in der Praxis die Sorgen, die Kardinal Pell gehabt zu haben scheint, nicht verstehen, denn aus meiner Sicht wird die Weltsynode wenig Neuerungen bringen. Alles, was dort an Vorbereitungen bisher getroffen wurde und alles, was auch an Signalen aus Rom kam, deutete doch darauf hin, dass man eigentlich nur sehr allgemein über synodalen Geist, über aufeinander hören und miteinander unterwegs sein sprechen möchte. Also im Grunde einfach nachverbalisiert, was der Papst sowieso in den letzten Jahren die ganze Zeit schreibt und in Predigten sagt. Da wird nicht viel bei rauskommen und es ist eine, aus meiner Sicht, eine Prestigeveranstaltung ohne konkreten wirklich Sinn und Inhalt.
Es steht eine wichtige Nagelprobe für die Weltsynode ja kurz bevor. Gehen wir mal davon aus, dass es möglicherweise mehr werden könnte als ein Prestigeprojekt. Die sogenannte kontinentale Phase, also in 7 kontinentalen Treffen, werden sich die Bischofskonferenzen eben des jeweiligen Kontinents zusammensetzen und die europäischen Bischofskonferenzen, die kommen zusammen in Prag und zwar in der kommenden Woche. Wird man da zumindest schon mal erkennen können, wie die Konfliktlinien und vor allem auch die Mehrheiten im einen und im anderen Lager liegen werden?
Die Diskussion wird sicher in den Medien kommen und die Protagonisten der Weltsynode werden sich in der Öffentlichkeit natürlich äußern, sollen das auch, dürfen das auch tun, dafür ist es ja nun mal da. Aber gerade diese kontinentale Phase ist ja von vornherein unter große Vorbehalte gestellt worden aus Rom. Es gab vor einigen Tagen ein großes Rundschreiben zweier wichtiger Kardinäle, Greg und Hollerich heißen die, die sind mächtige Männer in Rom und insbesondere eben auch für die Weltsynode zuständig. Und die haben nochmal ganz klar gesagt, also wir möchten gerne über allgemeine Dinge sprechen, über eben, was ich gerade sagte, synodales Sein. Was soll das heißen? Wie kann die Kirche besser aufeinander hören? Aber wir möchten eben keine politischen Debatten haben, wir möchten keine konkreten Streitthemen dort jetzt ausgewalzt wissen. Wir möchten nicht, dass die Weltsynode ein Vorwand wird, um die eigene politische Agenda voranzutreiben. Und gerade diese Formulierungen sind doch ziemlich aufschlussreich. Wir können immer davon ausgehen, dass Papst Franziskus davon wusste, das auch gebilligt hat, was die dort schreiben. Genau diese Formulierungen, keine Agenda, keine Politik, keine versteckten Kampagnen. Das ist genau die Logik, die Papst Franziskus schon bei der Amazonien-Synode 2019 angeprangert hat, die ihn genervt hat, die er nicht will und an deren Ende er dann gesagt hat, gut, dann ändern wir eben gar nichts. Er hat immer diese Vorbehalte und diesen Argwohn, dass dort Leute zu den großen Veranstaltungen kommen, die von vornherein sagen, ich muss auf jeden Fall den Zölibat abschaffen, wir müssen auf jeden Fall dies und das und jenes an neuen Regelungen machen. Und das ist eben nicht das, was er will. Er möchte einfach gerne quasi ergebnisoffen zusammenkommen und dann abwarten, was der Heilige Geist der Synode sagt. Aber so läuft es eben in der Praxis nicht und deswegen wird sich nicht viel ändern.
Gefeiert an der Peripherie im Vatikan unter Druck und die Weltsynode als Prestigeprojekt. Darüber habe ich gesprochen mit Lukas Wiegelmann, Kirchenexperte bei der Zeitung Die Welt. Herr Wiegelmann, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, wiederhören.
Über das Treffen der Europäischen Bischofskonferenzen der katholischen Kirche in Prag. Darüber haben wir gerade kurz gesprochen, also im Rahmen der Weltsynode. Dort werden natürlich auch Vertreter der katholischen Kirche in der Schweiz vor Ort sein. Was beim Blick auf den innerdeutschen Reformdialog im Rahmen des synodalen Wegs leicht aus dem Blick gerät, ist ja, dass auch in anderen Ländern um die Zukunft von Kirche gerungen wird, über die Gleichberechtigung der Geschlechter gestritten wird, natürlich auch die Frage nach der Macht der Bischöfe gestellt wird. Und der Blick in die Schweiz, genau gesagt in die Deutschschweiz, der zeigt, hier sind Dinge bereits vor langer Zeit in Bewegung geraten, auch Veränderungen in Kraft getreten, von denen die katholische Kirche in Deutschland offenbar noch weit entfernt ist. Was auch voraussichtlich beim Treffen der Bischofskonferenzen kommende Woche durchaus eine Rolle spielen wird. Thomas Klatt war für uns in Zürich und hat dort Eindrücke beim Trendsetter Schweiz gesammelt.
Es war ausgerechnet am Tag, als Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt XVI., beerdigt wurde. 3 Bischöfe, und zwar die von Basel, Chur und St. Gallen, schrieben einen Brief an ihre Mitarbeiter. Sie sollten sich an liturgische Regeln halten. In kirchlichen Medien war daraufhin die Rede von einem Rüffelbrief. Das Schreiben sei so grotesk, dass es an Realsatire erinnere, hieß es auf kat.ch. Der Bischof, der das Online-Portal mitfinanziert, fand das gar nicht witzig.
Ich war sauer, weil hier ein persönlicher Brief der drei deutsch-weißen Bischöfe zu einem Unding und einem Konflikt hochgeschaukelt wurde. Und das ärgert mich, weil es den Ernst vermissen lässt, nämlich der theologischen Frage nach dem Spender von Sakramenten zumessen. Und dem Brief wurde der Titel Rüffel gegeben, obwohl überhaupt nichts von Rüffel drinsteht.
Sagt Bischof Felix Gmür, der dem Bistum Basel vorsteht. Die Bischöfe von Basel, Chur und St. Gallen ermahnten ihre Seelsorger und Seelsorgerinnen wörtlich. Sie alle wissen, dass nur der Priester gültig der Eucharistie vorsteht, sakramentale Versöhnung zuspricht und die Krankensalbung spendet. Es war das katholische Nachrichtenportal KCH, das dieses Bischofsschreiben in voller Länge veröffentlichte, ohne eine Einwilligung einzuholen. Auch darüber ist Bischof Gmür verärgert. Franziska Driessen-Reding, Synodalpräsidentin und damit oberste Laienkatholikin im Kanton Zürich, findet es dagegen gut, wenn Bischofsschreiben öffentlich werden und darüber debattiert wird.
Meines Erachtens ist es wohl einfach aus Angst vor Rom, wo sie jetzt vielleicht einfach noch sagen müssen, wir haben alles im Griff hier in der Schweiz, es ist alles in Ordnung.
Die drei deutsch-schweizerischen Bischöfe schreiben in ihrem Brief, dass Frauen sich liturgisch auch anders einbringen könnten, etwa mit Gesang und mit Stille.
Das stößt natürlich auf, wenn man sagt, ihr lieben Frauen, ihr dürft euch schon beteiligen, solange ihr schweigt.
So etwas lässt sich ein Teil der Schweizer Frauen nicht mehr gefallen. Römisch-katholische Laien, egal ob Frauen oder Männer, können in der Deutschschweiz mehr mitbestimmen als etwa in Deutschland.
Weil wir in der Schweiz ein sogenanntes duales Kirchensystem haben. Das heißt, es gibt also nicht nur die Kirchenleitung, den Klerus, sondern es gibt ein demokratisch gewähltes Parlament, wo jede Pfarrei Anrecht auf einen Sitz haben, größere Pfarreien auch mehrere Sitze. Das bedeutet, dass der Pfarrer sich immer rechtfertigen muss. Er muss erklären, wofür er was will, wie viel Geld er für welche Projekte will. Wenn schon dieses Machtgefälle nur ein bisschen kleiner ist, bin ich überzeugt, dass die Herren des Klerus auch ein bisschen weniger in dieser Bubble sind.
Der Synodalrat der Katholiken Zürichs, dem Franziska Driessen-Reding vorsteht, umfasst 100 Mitglieder. Und das mache schon den Unterschied zu Deutschland aus, weiß auch Raphael Rauch, Portalleiter von KAT.ch.
Die Bischöfe sind arm. Hier kommt kein Bischof mit Fahrer vorgefahren, sondern die Bischöfe kommen mit dem Auto oder mit dem Zug. Hier hat kein Bischof einen Riesenstab an Mitarbeitenden um sich, teure Beraterverträge oder sonst was, sondern hier treten Bischöfe automatisch bescheiden auf.
Ein eigenmächtiges bischöfliches Agieren in Finanzdingen, gar Skandale wie in Deutschland, sind in der Deutschschweiz fast undenkbar.
Eine Badewanne à la Thebats von Eltz wäre in der Schweiz nicht möglich, weil kein Bischof sagen kann, ich brauche jetzt hier ein bisschen Prunk und Glamour und das leiste ich mir jetzt einfach, sondern er müsste eine Bewilligung machen, einen Antrag stellen, die Finanzierung würde diskutiert werden und dann würde die ausgebremst werden. In der Schweiz gäbe es keine Wölki-Hochschule. Kein Bischof kann sagen, ich mache jetzt mein eigenes Programm, mir reichen die Unis in der Umgebung nicht mehr, sondern er müsste sich das finanzieren lassen und er würde das nicht finanziert bekommen.
Und so sind die Schweizer Katholiken, bei aller Debattierfreudigkeit im Detail, auch ein wenig stolz auf das, was sie erreicht haben. Nicht zuletzt im Bistum Basel. In der Schweiz sind bereits Reformen umgesetzt, um die in Deutschland erst zaghaft gerungen wird.
Zum Beispiel gibt es in der Schweiz seit Jahrzehnten Gemeindeleiterinnen, die taufen und trauen dürfen im Bistum Basel. Das wird jetzt in Deutschland als tolles neues Modell im Bistum Essen gefeiert und Rottenburg-Stuttgart will da auch vorwärts machen. Aber in der Schweiz gibt es das schon seit Jahrzehnten. Von daher war die Schweiz Trendsetter.
Insofern ist Bischof Felix Gmür einerseits der offiziellen Linie Roms unterworfen, Frauen zurzeit nicht ordinieren zu dürfen. Und er hält sich dran, so wie er es eben im sogenannten Rüffelbrief geschrieben hat. Andererseits kann er sich die Weihe von Diakoninnen, ja sogar von Priesterinnen in der Zukunft durchaus vorstellen. Zumindest will er sich dafür beim Treffen der Europäischen Bischofskonferenzen einsetzen. Das findet vom 5. bis 12. Februar in Prag statt.
Wenn die Kirche sagt, es gibt Priesterinnen, dann sage ich, die Kirche hat das gesagt. Aber die Kirche muss es sagen, als Ganze.
An der Basis wird das geradezu verlangt. Zumindest teilweise. Es gibt bereits Schweizerinnen, die demonstrativ am Altar konzelebrieren, obwohl sie es kirchenrechtlich gar nicht dürfen. Ein wichtiges Signal, meint Franziska Driesen-Reding.
Dass das Volk selbst anfängt zu feiern, selbst anfängt mündig zu werden. Und das freut mich. Das freut mich, wenn das geht, wenn das möglich ist. Und wenn halt diese Veränderung von unten kommt, dann muss sich die römische Kirche wirklich überlegen, was sie denn will. Will sie ein elitäres Gremium bleiben, das sich um sich selbst kümmert? Oder geht es wirklich um das Evangelium, um das Verständnis des Evangeliums, dies auszulegen und dies zu leben?
Aber würden Frauen zum Priesteramt zugelassen, wäre damit noch nicht allzu viel gewonnen, ergänzt sie.
Dann ist das ganze System immer noch gleich. Ich würde jetzt behaupten, dass auch wir Frauen klerikal sein könnten, wenn wir denn möchten. Also dass diese Machtlüste nicht nur bei den Männern sind, das ist ja klar. Wir haben also definitiv ein Strukturproblem und das müssen wir angehen.
Vielmehr müsste das katholische Laientum gestärkt werden. Das führe dann zu neuen Projekten. So hätte das katholische Laienparlament in der Deutschschweiz Projekte finanzieren können, die den Dialog mit Muslimen und orthodoxen Christen fördern. Katholisch sein heißt eben auch offen sein für andere Religionen und Konfessionen, sagt auch Urban Federer. Er ist Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, einem der wichtigsten Wallfahrtsorte der Schweiz. Hier steht die Verehrung einer schwarzen Madonna im Mittelpunkt, nicht nur für römisch-katholische Christen.
Hätten Sie mir in den 90er Jahren dieses Interview geführt, hätte ich Ihnen gesagt, ja, ich weiß nicht, was die im Moment noch für eine Rolle spielt. Heute ist es ganz anders. Die Figur der schwarzen Madonna, das heißt die Figur der Maria, die zieht nicht nur Katholikinnen und Evangelische an, natürlich vor allem jetzt auch die Orthodoxen, deren Zahl wächst, sondern auch Hindus und Leute aus dem Islam, die jetzt nicht per se keine christliche Kirche betreten. Also die kommen natürlich nicht. Weil Maria in zwei Suren im Koran eine große Rolle spielt, findet die ihre Anhängerinnen.
In Einsiedeln, rund eine Zugstunde von Zürich entfernt, wird die Madonna in Wechselgewänder gekleidet, mit den jeweils passenden liturgischen Farben.
Das ist eine Figur, nicht ganz lebensgroß, und die wird in einer barocken Manier angezogen, nach liturgischen Farben. War das noch in der Barockzeit? Irgendwelche Hochzeitskleider von Prinzessinnen, die umgenäht wurden, sind es heute. Eine Muslima aus Zürich hat schon drei gespendet. Ein Hindu aus Sri Lanka hat schon zwei gespendet. Ich musste jetzt sogar einen Stopp durchgeben. Ich habe gesagt, aber gut, die Frau hat ja bald das gleiche Problem wie andere. Der Schrank ist voll.
Und das sei mehr als nur religiöse Folklore. Während viele Pfarrgemeinden schrumpfen, erlebten spirituelle Einkehrorte wie das Kloster Einsiedeln einen Hype, sagt auch KCH-Portalleiter Raphael Rauch.
Es gibt eine große Sehnsucht nach Mystik und Spiritualität. Von daher haben die Klöster auf der einen Seite das Problem, dass sie massive Nachwuchssorgen haben. Auf der anderen Seite sind sie als Kraftort gefragt wie nie zuvor. Es gibt Menschen, die gehen ganzes Jahr nicht in die Kirche, aber am Weihnachtstag verbinden sie einen Winterspaziergang mit einem Besuch bei der Schwarzen Madonna von Einsiedeln. Die Menschen suchen Kraftorte.
Das Wiederentdecken neuer alter Kraftorte, der Basler Bischof Felix Gmür findet das ebenso wenig bedrohlich wie synodale Wege oder Debatten um die Frauenordination. Denn die Kirche sei immer schon im Wandel.
Mir erzählen 90-jährige Priester, dass sie sich vor 65 Jahren, als sie zum Priester geweiht wurden, nie hätten vorstellen können, wo und wie die Kirche heute ist. Und sie sagen, schau mein Leben an, da sieht man, was sich alles ändert.
Die Schweiz als Trendsetter für innerkatholische Veränderungen, das war ein Beitrag von Thomas Klatt. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion und nach den Nachrichten folgt hier wie immer freitags die Lebenszeit, heute mit Steffi Gebert. Und ihr Thema ist Einsamkeit in Deutschland. Was hilft gegen das Alleinsein? An dieser Sendung können Sie sich beteiligen, wie immer, unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail direkt hier ins Deutschlandfunkstudio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.